Unser Justizsystem ist absolut am Anschlag. Selbst einfache Rechtsfälle können jahrelang dauern und die Gerichte und die Kanzleien stöhnen. Dabei ist doch eigentlich Jura nichts anderes als Texte lesen und argumentieren und Texte produzieren. Also landläufig genau das, wo alle glauben, dass die KI doch besonders stark drin ist. LLMs, Sprachmodelle, sind genau dafür trainiert. Also, wir fragen uns, was kann Legal Tech denn heute tatsächlich am Beruf des Anwalts verändern? Und dazu haben wir uns einen Gründer hereingeholt, der mit seinem Startup Libra gezeigt hat, wie unglaublich schnell und dynamisch das Thema Legal Tech gerade unterwegs ist. Libra hat innerhalb von 2,5 Jahren es geschafft, nicht nur eine beeindruckende Anzahl von Kanzleien und Kunden hinter sich zu scharen, sondern sie sind auch bereits schon verkauft worden an Wolters Kluwer, eine der ganz großen Player im Rechtssystem. Der Zeitpunkt für die Aufnahme unseres Podcasts hätte gar nicht besser oder schlechter sein können. Denn wir haben genau den Tag erwischt, an dem ein großes neues Frühjahrsrelease von Libra online ging. Und das Team hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Victor war also sehr beschäftigt, auch während unseres Podcasts. Und wir freuen uns deswegen umso mehr, dass wir ihn bekommen konnten. Also hört rein, wie verändert sich das Rechtswesen durch den Einsatz von KI? Werden wir mehr oder weniger Anwälte brauchen? Und ob das Rechtswesen tatsächlich nur eine vollständig logische Angelegenheit ist, das erfahrt ihr in unserem Podcast mit Victor von Essen. Hallo und herzlich willkommen zu DigDeep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Und heute ist eigentlich ein Unboxing-Podcast, denn wir haben unseren Gast genau an dem Morgen erwischt, wo das neue Spring-Release rauskommt von einer Software, von einer Plattform, ja, die Juristen helfen soll, ihren Job besser zu machen. Und Anwälte sind Menschen, die hochbezahlt sind, also es geht um immer viel Geld und viele Informationen. Und so hat das Team auch heute bis morgens um 5, glaube ich, durchgearbeitet. Victor, wie geht's dir denn?
Ja, Christoph, ich bin sehr aufgeregt, weil ich habe jetzt, wir haben sehr hart auch die Feiertage, das Wochenende durchgearbeitet, um eben diesen Spring Release zu machen. Und das ist ein besonderer Moment für uns, weil wir haben mehr agentische Möglichkeiten jetzt mit Libra. Das heißt, wir haben die einzelnen Funktionalitäten sind enger miteinander verzahnt, sodass das Tool dich als Nutzer direkter dahin führt, wo du hin willst, zu deinem juristischen Arbeitsprodukt. Und die Übergänge sind viel fließender. Und das ist ja sowieso so die Grundphilosophie von Libra, dass wir nicht nur ein Produktivitätssteigerungstool errichten, was den Anwalt 10% schneller macht, sondern wir wollen ja in Wirklichkeit ein System schaffen, wo rechtliche Arbeit wirklich stattfinden kann, um das Rechtssystem als solches auch zu verbessern, weil ich selbst habe ja als Anwalt 10 Jahre praktiziert und 20.000 Stunden gebildet und mitunter werden auch Dinge durch die von dir genannten hochbezahlten Anwälte tatsächlich verkompliziert. Ich kann mir gestatten, so darüber zu sprechen oder beziehungsweise es ist nicht immer Outcome-fokussiert. Und die eigentliche Chance der KI ist, dass man darauf jetzt viel mehr darauf achtet. Ja? Also um bei meinem Lieblingsbeispiel zu bleiben, wenn du morgens aufwachst und du hast ein medizinisches Thema, dann hast du keine Freudenschreie, stoßt keine Freudenschreie aus, wenn du 10 technikunterstützte Ärzte sprechen darfst und willst einfach nur gesund sein. Und das Gleiche gilt eigentlich für die Person, die ein Rechtsthema hat. Die will ja mit ihrem Geschäftsleben vorankommen und will da auch möglichst geradlinig da durchkommen, dass Jura eigentlich wieder ein Empowerment-Tool ist. Und tatsächlich ist Das heutige Product Release ist ein kleiner, aber doch beachtlicher Schritt in diese Richtung, weil wir halt zunehmend die Punkte verknüpfen, ja, und auch einfach immer stärker auch in End-to-End-Lösungen übergehen. Und das ist wirklich höchst spannend. Und ich freue mich total, dass wir das auch hart durchgezogen haben, weil wir releasen auch eine ganze Menge andere Sachen sehr bald und haben insgesamt extrem viel gemacht die letzten Wochen, also haben in 10 Jurisdiktionen released. Und das Team ist von 20 auf über 80 Leute gewachsen jetzt, in den letzten 12 Wochen. Und also insgesamt haben wir eine sehr aufregende Zeit, ja.
Victor, wir haben uns letzte Woche auf der Legal Exchange gesehen in München. Und ich kann mich an eine Keynote erinnern, in der 1500 Startups in dem Bereich genannt wurden. Wo verortet ihr euch? Seid ihr mit dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, eine Firma, die eher daran interessiert ist, Rechtsanwälten zu helfen? Oder mir, wenn ich morgens aufwache und ein Rechtsthema habe? Du hast das gerade so anschaulich erklärt, aber mir ist noch nicht ganz klar, wer ist der Kunde bei euch?
Der Kunde ist bei uns zu 80% die Kanzlei, zu 20% Rechtsabteilung und zunehmend auch Government, also Regierung und ähnliche Entitäten, also der öffentliche Sektor. Vom geografischen Zuschnitt, wir haben angefangen in Deutschland, ich habe angefangen mit einem kleinen Team an vornehmlich kleinere Kanzleien zu verkaufen. Herbst 24 haben wir den Markteintritt vollzogen mit zwei Kernargumenten. Wir hatten zum einen ein System errichtet, was compliant ist, also wo Anwälte ihre Daten rechtssicher hochladen können. Und dann haben wir eben zunehmend qualifizierte Datensätze noch mit hinzugefügt, also Gesetzestext und Rechtsprechung, aber auch Fachliteratur. Und haben das eben dann stark ausgebaut und jetzt mittlerweile europaweit ausgerollt. Und sozusagen vom Tool-Anbieter-Landscape kannst du dir vorstellen, gibt es erstmal eine horizontale und eine vertikale Betrachtung. Also es gibt immer noch klassisch Legal Tech, so Legal Tech alter Schule, so On-Point-Solutions, die irgendwie so einen Kern, ein sozusagen vergleichsweise kleines Problem versuchen zu lösen. Das ist meistens, das, also zum Beispiel, so bin ich ja auch groß geworden. Ja, ich habe ja bei Freshfields Mass Litigation gemacht und da haben wir auch deterministische Ansätze verfolgt und auch für den einen Klagewiderungsschriftsatz eine Pipeline gebaut, ja. Halt, also was sind das für Motordaten? Gebe ich diese Metadaten ein und dann kriege ich so einen 80-seitigen Klagewiderungsschriftsatz raus oder Klageschriftsatz.
Du sprichst von Dieselgate wahrscheinlich, wenn es um Motoren geht.
Ja. Unter anderem, genau. Mhm. Und das war zum Beispiel ein Thema damals. Und damals wurde halt mit sehr viel Aufwand auch mit No-Code-Low-Code-Ansätzen versucht, also praktisch das juristische Denken zu replizieren und aufzufächern, ja, in so Subsumptionsschritte. Und das war halt relativ viel Aufwand. Und dann aber doch nicht perfekt, weil dann im Einzelfall musste dann doch noch möglicherweise nochmal nachkorrigiert werden, weil diese mechanische, starre Ansatz ja nicht immer nur zweckdienlich ist, weil Jura ist ja nicht nur auch Logic, sondern auch Experience, wie ich als Anwalt gelernt habe. Also Jura ist halt eben doch nicht nur eine mathematische Aufgabe, sondern am Ende auch geht es um zwischenmenschliche Themen. Und Sprache ist ja auch, kann eine Waffe auch sein, ja. Und der Anwalt hat ja auch gerade die Aufgabe, da zum Teil mitunter auch sehr kreativ zu sein. Also gerade in meinem Fall, ich habe 60% meiner Fälle gesettelt und da ging es halt auch einfach darum, konstruktive Vergleichsvorschläge zu unterbreiten. Das geht über eine rein mechanische Applikation deutlich hinaus. Aber nochmal zu dem Tool-Anbieter-Landscape. Also wir haben im Endeffekt seit wahrscheinlich Herbst 22, als ChatGPT kam, gibt es im Prinzip, beruhend darauf auf den alten Entwicklungen, also gibt es eben weitergehend On-Point-Solutions, also für einzelne Workflows, also zum Beispiel im IP-Bereich oder im Patentrechtsbereich, dazu kann man da zum Beispiel Solve Intelligence nennen. Oder zum Beispiel bei Klageschriftsätzen in USA für Personal Injury Claims ist EvenUp ein interessantes Startup gewesen, was ich immer beobachtet habe, weil die haben dann praktisch diesen Freshfields-Ansatz noch kombiniert mit KI-Komponenten, was Freshfields mittlerweile auch super intensiv macht. Sprich, also man nimmt die deterministische Pipeline und fügt aber dann KI-Capabilities hinzu, also sowohl bei der Datenextraktion als auch bei der einzelfallspezifischen Verkomplementierung von so einem Raster-Skeletten-Schriftsatz, um mal ein triviales Beispiel zu nennen. Und diese Lösung gibt es immer noch und dann gibt es parallel natürlich, aber vor allem jetzt zunehmend starke Entwicklungen bei allen horizontalen Anbietern, die so mehr den Anspruch haben, eine Suite zu bauen, wo ich dann praktisch diese On-Point-Solutions miteinander verknüpfen kann, wo ich dann praktisch sich immer mehr herauskristallisiert, beginnt mit dem Chatbot, dass ich so einen sogenannten Workspace eben baue. Und diese Workspaces werden jetzt eben zunehmend stärker integriert, also werden verbunden auf der einen Seite mit Law Firm Software Solutions, also Document Management Systemen meistens, also Kanzlei Management Software Applikationen, als auch mit qualitativ hochwertigen Datensätzen. Ja, das kann Primärrecht sein, Rechtsprechung, Gesetzgebung, aber auch Sekundärrecht, Fachliteratur und Ähnliches. Und die dritte wichtige Komponente ist natürlich, dass auch zunehmend von diesen horizontalen Applikationen sozusagen der Claim kommt, dass man auch die komplette Falldatenbank des oder des Anwalts oder der Anwältin vektorisiert, ja, und dann einen richtig starken LLM-Search drüber legt, ja, sodass man da halt praktisch Fachdatenbank, eigene Daten und aber auch eigenes Kanzleimanagementsystem verknüpft in einem Workspace. So, das ist so ein bisschen der Stand heute. Ich komme auch gleich dazu, wie das sich möglicherweise interessant weiterentwickeln kann in auch schon absehbarer Zeit. Aber Stand heute ist es erstmal so ein bisschen, geht es sehr viel um diesen Workspace. So, und da gibt es jetzt zwei, im Wesentlichen drei Anbieter. Also es gibt auf der einen Seite zwei große Legal AI-Anbieter, die tech-fokussiert sind, die beide zunehmend einen sehr starken Common Law der USA-Bezug haben. Genau, dann gibt es, das ist der eine Ansatz, die haben aber meistens, haben mit einem Application Layer angefangen und arbeiten eben auch mit OpenAI oder zunehmend jetzt auch den Anthropic-Sprachmodellen primär. Genau, und die sind auch sehr schnell gewachsen, haben sehr viel Risikokapital aufgenommen. Also es sind ja Harvey und Legora, die haben zusammen wahrscheinlich 2 Milliarden plus an Risikokapital aufgenommen. Und Harvey ist jetzt bei 100 Millionen ERA und Legora ist bei 100 Millionen ERA und Harvey ist, müsste jetzt bei über 200 sein. Nach den eigenen Angaben. Jetzt neuerdings, also vor allem so ab Januar gab es ja das Phänomen, dass Big Tech selbst auch in den Legal Vertical mit eingestiegen ist und haben ja so, vor allem ist ja eben dann dieses Legal Plugin von Anthropic da zu nennen, was ja auch zu Kursreaktionen geführt hat von anderen Marktteilnehmern. Und was ist da passiert? Also Anthropic hat ja offensichtlich den Workspace, also Cowork, eingeführt, das ist eine Abwandlung von dem Code-Ansatz ist und dort eben aber auch juristische Prompts hinterlegt. Ja. Und eben vor allem auch eine schöne Integrationsleistung vollzogen. Also, dass ich dort auch genau das, was ich vorhin meinte mit der Integrationsleistung des Workspaces, das wurde dort halt sehr schön umgesetzt, zum Beispiel gerade auch bei dem Wired-In, weil das geht sehr tief da rein. Und das ist auch, führt auch zu für Juristen grundsätzlich erfreulichen Ergebnissen, wenn und soweit man nicht abhängig ist von Fachdatenbanken, die ja dort auch nicht inkludiert sind. Und diese Anbieter gibt es und die werden auch exploriert. Da gibt es halt, also genau, dann gibt es noch ein drittes Segment. Das sind eben diejenigen, die starken Content hinter ihrem Rücken haben. Und da gibt es im Prinzip drei globale Player und in Europa gibt es noch drei lokalere Player. Also die, und die, also im Wesentlichen ist es so, es gibt global Thomson Reuters, LexisNexis und Wolters Kluwer. Das sind auch drei publicly listed companies mit Milliardenumsatz und globaler Präsenz. Wenn man die jetzt ein bisschen genauer anguckt, dann ist Thomson Reuters offensichtlich sehr stark in USA, LexisNexis auch. LexisNexis hat in Europa auch Dependancen in Frankreich und Spanien und hat jetzt auch gerade Doctrine erworben für 500 Millionen für das französische Geschäft insbesondere. Das ist sozusagen der eine Ansatz. Die tangieren uns aber nicht so direkt, weil wir vornehmlich in vielen Ländern in Europa aktiv sind, auch außerhalb von Frankreich und Spanien. Und aber die sozusagen contentseitig stärkste Kraft in Europa ist mit Sicherheit Wolters Kluwer aus einer gesamteuropäischen Betrachtung. Und Wolters Kluwer ist im Prinzip der einzige Content-Provider mit einem globalen Reach, also in dieser Top-3-Kategorie, mit dem stärksten Footprint in Europa, Kontinentaleuropa. Und dann gibt es natürlich noch drei, also traditionell familiengeführte oder insoweit stärker familiengeführt geprägte Unternehmen. Das ist eben der Beck Verlag im deutschsprachigen Raum, aber auch Osteuropa. Unter anderem, dann gibt es noch in skandinavischen Ländern Karnov und in Frankreich, Spanien und anderen Ländern gibt es noch Lefebvre. Ja? Genau, und das ist im Prinzip der Ansatz. Und wenn man da jetzt nochmal ein bisschen genauer hinguckt, dann ist es bei uns so, dass wir den, und es findet auch natürlich gerade eine Konsolidierung statt. Also hat man gesehen, ja, Libra hat sich mit Wolters Kluwer zusammengeschlossen, Beck hat sich mit Noxtua zusammengeschlossen. Also es finden da sehr viele Konsolidierungen statt. Und also wenn man jetzt uns sozusagen verortet, dann haben wir den Anspruch, dass wir den Speedboat-Charakter eines Startups kombinieren eben mit der Distribution Power und dem Content von einem der stärksten Content-Provider weltweit mit 10.000 Expert-Authors hinter unserem Rücken. Das ist sozusagen unser Anspruch.
Mhm. Wow, jetzt habe ich noch eine Frage. Wann wurde Lipa gegründet?
Im November 23.
Also wir reden über ja, 2,5 Jahre aktuell. Was mir auffällt ist, du hast diese Reise gestartet vor 2,5 Jahren. Das ist nix, ja, im klassischen Umfeld. Und gleichzeitig, also du hast über ARR geredet, das ist also praktisch der Jahresumsatz, der gebucht ist, also der Annual Revenue, der Recurring ist, also der, wo Kanzleien sich euch angeschaut haben, gesagt haben, ja, da buchen wir jetzt mal. Und ihr seid auf einem Niveau in einer explosionshaften Entwicklung gewesen und habt schon nach 2 Jahren eigentlich einen Verkaufsprozess gestartet und auch erfolgreich durchgezogen. Das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und auch wenn du das, was auf den Gesamtmarkt anschaust, in der Zwischenzeit haben sich die LLMs geändert. Wir sind in Agentic gelandet. Cloud ist selber mit als Anbieter auf den Markt, Anthropic ist als Anbieter auf den Markt gekommen und so weiter. Wie geht ihr denn mit dieser Geschwindigkeit um? Es fällt ja auch auf, also euer Release war heute Morgen nachts um 5, also das Team hat die Nacht durchgearbeitet. Natürlich haben wir den Podcast ziemlich spät angefangen, weil natürlich noch ganz viele Sachen zwischendurch drin waren. Beschreib mal ein bisschen, wie es dir da als Gründer geht, wie fühlt sich das gerade an, in dieser unglaublichen Tretmühle drin zu sein?
Naja, also man muss erstmal das Bild verkomplementieren. Ich habe meine erste Company war Midpage, die habe ich im November 22 gegründet. Die wächst übrigens gerade auch wahnsinnig schnell, weil die hat sich jetzt mit Anthropic zusammengeschlossen, ist mittlerweile der 4. US Caseload-Datensatz. Mhm. Und die haben jetzt ein Plugin zu Anthropic angeboten. Das läuft gerade in den USA richtig heiß. Mhm. Also die Geschichte ist doch noch ein bisschen, ich habe halt sehr intensiv praktiziert. Ich habe 1000 streitige Verfahren geführt, über 10 Jahre erfolgreich. Und dann aber habe ich eben die dortigen Ansätze damals eben auch mit begleitet, zum Teil mitgestaltet, auch die technischen Ansätze. Mhm. Und war aber auch irgendwie, mir war sozusagen dieses repetitive, also ich hatte sehr unglaublich viel manuelle Aufgaben. Also mit auch dort Nächte durch und Wochenende durch. Also die vier Wochen vor einer Schriftsatz-Deadline, ja, waren also auch unglaublich intensiv damals, aber vor allem auch geprägt durch wirklich einen unfassbaren Block an manueller Tätigkeit. Also zum Beispiel so eine typische Aufgabe als Junior Associate war, ich musste halt zum Beispiel sicherstellen, sind wir wirklich auf alle Argumente eingetreten, ja, fachlich und rechtlich. Und das war also wirklich so eine absolute Kernerarbeit, ja, zumal vor allem, wenn es dann zum Teil waren, das auch hochtechnische. Also wir hatten ein Verfahren mit 15 Sachverständigen im Gutachten, ein paar hundert Millionen Streitwert. Und da muss man, also das war auch alles super, super hart, ja. Und aber schon damals hatte ich mir die Frage gestellt, Moment mal, kann man da nicht irgendwie auch Technik einsetzen, ne? Mhm. Weil wir haben ja, also die damaligen Methoden waren halt wirklich klassisch Keyword Search, ja. Es gab ja noch kein LLM, ja. Und dann hatte ich gesehen, wie stark das LLM ist und hatte dann halt eben meine Karriere hingeschmissen, zu Ende März 22 und dann angefangen sozusagen zu gründen, ja. Und dann die erste Company November 22 gegründet, also im gleichen Monat, als ChatGPT auf den Markt kam. Jetzt zu der Frage, wie das dann, wie das sich anfühlt, also ich glaube, oder was seitdem passiert ist, also es war dann letztlich bei Midpage so, dass wir, das hatte ich sehr viel US-Case-Law besorgt, wir hatten aber dann strategische Differenzen, ich habe es nochmal in die eigene Hand genommen, dann Libra im Folgejahr im November gegründet, alleine. Dann kam Februar 24 kam ein Mitgründer dazu, promovierter Physiker.
Gute Leute.
Kann ich empfehlen. Und dann Herbst 24 nach auch vielen Iterationen Markteintritt mit diesen beiden Argumenten Compliance und Dataset. Und dann Weihnachten 24 waren wir bei den ersten 100.000, haben eine kleine Angel-Runde gemacht. Und dann sind wir eben 25 von den 100.000 auf, also immer um Faktor 50 gewachsen. Und wenn wir jetzt von Januar 24 rechnen, bis heute sind wir um Faktor 100 gewachsen. Und wie fühlt sich das an? Also es ist letztlich, gibt es so zwei Dimensionen. Also ich habe erstmal, was möchten wir darstellen? Also ich bin ja persönlich sehr stark Mission- und Value-driven. Ja, also bei mir ging es ja nie um irgendwie 10% Effizienzsteigerung und mir ging es auch nie um eine On-Point-Solution, sondern ich bin schon gekommen aus einer systemischen Grundüberzeugung, dass wir das System als solches verbessern müssen, zugänglicher machen müssen. Und dass wir diese vermeintliche oder tatsächliche Komplexität von Recht aufbrechen müssen. So, und wenn ich so drauf gucke, also von der Brille, ja, die mich ja dazu bewogen hat, meine Karriere hinzuschmeißen, obwohl ich wirklich andere Möglichkeiten hatte, also Partnerangebote etc., dann ist es so, dass ich eigentlich erstaunt bin, wie langsam der Markt ursprünglich reagiert hat. Also eigentlich das, was wir 2025 erlebt hatten, das hätte ich schon prognostiziert für 22 oder 23. Was aber auch möglicherweise damit zusammenhängt, dass ich in Deutschland an den Start gegangen bin. Also das ist sozusagen Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass eigentlich den Gedanken, den ich damals schon hatte, mit auch End-to-End, ja, dass es doch mehr Iterationen benötigt hat, um irgendwie diese messerscharfe Qualität, ja, die man in Jura braucht, ja. Also nicht nur Halluzinationsfreiheit im umgangssprachlichen Sinne, sondern also wirklich die Fähigkeit, legal Reasoning abzubilden, dass das doch eine härtere Nuss war und ist, als man ursprünglich dachte. Also konkretes Beispiel Midpage. Ja, ich habe 11 Millionen US-Judgments besorgt, Herbst 22, wir haben die auf ein LLM draufgeschmissen, ja, also vor 4.0 und so weiter. Und dann hatten wir halt eine Akkuratheit von 30%, ja. Das war halt unbrauchbar. Ne? Obwohl wir hatten in einem, also mein Co-Founder hatte in einem universitären Kontext auch das durchexploriert an der ETH und war zu höheren Akkuratheitsscores schon damals gekommen. Aber ich glaube, das Dataset war auch kleiner. Also und oder Daten waren damals auch, diese Universitätsdatensatz war ein bisschen anders aufbereitet, vermute ich. Also wir haben doch auch gemerkt, dass es einmal von der Technical Feasibility doch Themen gibt und wir so schnell das End-to-End doch nicht automatisieren können und Jura doch auch recht komplex oder irgendwie zum Teil auch unberechenbarer zu sein scheint, als man vielleicht ursprünglich in der Anfangseuphorie dachte. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war Trust, ja, dass halt trotzdem, also man muss halt sagen, du kannst halt mit Technik dann viel erreichen. Aber ich habe halt auch ganz viel gepitcht. Damals, als ich noch, also ganz am Anfang, bevor wir auf den Workspace gegangen sind, habe ich auch versucht, sehr stark gleich in die End-to-End-Automatisierung zu gehen. So ein bisschen aus diesem Freshfields-Kontext kommen, dass ich sage, ich baue, zum Beispiel bei Meta habe ich gepitcht, Data Breach Litigation, mache ich euch eine Automatisierungspipeline mit der AI. Ja. Okay. In San Francisco gepitcht beim General Counsel, High Stakes, ja, und aber hat... Also da war auch, hat nochmal gezeigt, also neben der Technical Feasibility war wirklich so ein Trust-Issue. Also selbst bei so Akteuren wie Meta, ja, selbst in San Francisco, ja. Weil die haben halt auch eine Cover-Your-Ass-Situation und werden halt weltweit verklagt, ja. Mhm. So, und da brauchen die halt auch einfach eine Liability-Person, ja. Und einen Trusted Advisor, ja. Und das ist, wird dann nicht über Nacht irgendwie, es ist viel zu riskant, ja. Es wird dann nicht über Nacht irgendwie umentschieden. Das heißt also, Jura ist auch dann nicht nur Schriftsätze produzieren oder Redlining, sondern es ist halt auch dann wirklich Verantwortung übernehmen und auch einfach den Leuten halt mit irgendwie zum Teil jahrzehntelanger intensivster Erfahrung durch eine unfassbar komplexe Mass-Litigation-Situation mit globaler Dimension rauszuhelfen. Mhm. Da geht es halt um wirklich viel mehr als irgendwie nur Generieren von Text. Und das war sozusagen... auch interessant, dass dieser Punkt und dann, also noch ein weiterer, also das war in Richtung Inhouse und bei den Anwälten selber stelle ich wieder fest, um das noch kurz abzurunden, gibt es so zwei Extrempole, also es gibt eben Euphorie und Panik. Also es gibt halt die Euphorie, weil irgendwie alles möglich erscheint, neue Geschäftsmodelle und man kann jetzt irgendwie in einer historisch einmaligen Aufbruchstimmung irgendwie ganz tolle Sachen machen, theoretisch. Mhm. Kann sich helfen lassen, zugleich fühlen sich viele unter Druck gesetzt. Ich habe gestern jemand gesehen, der hat bei LinkedIn jetzt explizit mal reingeschrieben, so, also bis mich die KI ersetzt, bin ich noch Anwalt. Hat er auf sein LinkedIn oben als Headline drüber geschrieben. Ja. Also man merkt doch, dass die Leute tatsächlich Angst haben, ersetzt zu werden. Und auch einfach, da auch einfach sehr viel Marketingmaschine dahinter steht, und sehr viel Angstzustände auch vorherrschen. Und jetzt bei uns als Company, um jetzt die konkrete Frage zu beantworten, bei uns als Company haben wir sozusagen haben wir, glaube ich, jetzt einen sehr schönen Zustand, denn für mich hat sich immer mehr herauskristallisiert, es ist halt Data und AI bei Jura. Und dann hatten wir eben den Workspace, haben da unfassbar schnell iteriert. Ja? Also so wie jetzt haben wir eigentlich schon immer gearbeitet. Also ich habe tagsüber Custom-Interaktionen gemacht, mein Co-Founder hat nachts die Features gebaut. So wie jetzt in den letzten Stunden, ja. Also daran hat sich nichts geändert. Aber es war immer klar, die Daten sind so wichtig. Und bei Jura ist ja die Besonderheit, dass die wirklichen Fachjournale, die sind ja hinter einer Paywall. Und die sind auch nicht so frei verfügbar. Ja. Und da war es dann sehr klar, dass die Value Proposition, die wir mit Wolters Kluwer zusammen erstellen können, dass die total spannend ist. Und was jetzt so für mich persönlich so interessant ist, ist, dass mit Wolters Kluwer haben wir jetzt natürlich Zugriff auf sehr viele Kunden auch. Also sowohl Unternehmen, Government, aber auch Kanzleien. Und was ja die Vision ist, dass wir jetzt praktisch auch das, was ich eingangs gesagt hatte, die Person, die das Rechtsproblem originär hat, mit dem Rechtsdienstleister in einem Technologielayer miteinander verknüpfen. Und das ist jetzt das, was ich eigentlich schon immer machen wollte, aber nie die Ressourcen hatte oder auch nicht den Trust oder auch nicht die Technical Feasibility. Und wir kommen jetzt gerade Frühjahr 2026, haben wir so einen magischen Punkt, was natürlich auch mit dem Zusammenarbeit von Wolters Kluwer zu tun hat, aber auch mit den Marktentwicklungen im Allgemeinen und der Power von Opus 4.7 und so weiter, dass wir jetzt erstmalig wirklich diesen Claim, den ich eigentlich schon immer platzieren wollte, dass wir End-to-End automatisieren können und den Legal Pain Owner mit dem Legal Professional in einer Plattform verbinden können, dass es erstmalig möglich ist. Und das ist natürlich unglaublich. Ne? Also das, was ich eigentlich schon immer machen wollte, das war das originäre Libra-Deck, hatte genau die Stoßrichtung für meine Pre-Seed. Und das ist jetzt erstmal in Wirklichkeit möglich und das ist natürlich sehr aufregend. Zugleich, also insgesamt die Wettbewerbsintensität ist auch sehr hoch. Es ist mit Sicherheit auch ein Wettrennen, aber ich denke mal, meine Meinung zu dem Thema ist, dass wir halt wirklich auch sehr viel Neues und wenig Signal haben. Das habe ich letzte Woche auf der Legal Exchange auch nochmal in München hervorgehoben. Wir haben halt jetzt mittlerweile sehr viel VC-gefundete Companies, die sehr viel eine wahnsinnige Marketingmaschinerie in Gang setzen. Und gerade bei Anwälten, aber die schauen da auch durch. Ja. Und für die kommt es halt auch auf die Datenqualität an. Und ich glaube, da haben wir eine sehr interessante Value Proposition. Und das gibt uns natürlich auch Confidence. Ja. Aber der Sache nach haben wir ein unfassbar dynamisches Umfeld. Und natürlich ist es auch sehr intensiv, ja.
Ich kriege hier richtig Gänsehaut beim Zuhören. Zum einen, weil ich viel mit der öffentlichen Verwaltung zu tun habe und weiß, wie hilfreich ihr da sein könnt. Aber auch, weil was du beschreibst, eigentlich dem Prozess in der Wissenschaft sehr ähnlich ist. Also auch da geht es darum, sehr präzise zu sein, sowohl sprachlich als auch mit den Daten. Und auch da versuchen wir natürlich jetzt zu schauen, okay, wie sähe denn da eine End-to-End-Automatisierung aus? Die Angst aus der Verwaltung, die ich ständig höre, ist natürlich immer, okay, was, wenn Fehler gemacht werden? Was, wenn halluziniert wird? Das ist so das Erste wahrscheinlich, was du auch oft als Frage kriegst. Was ist denn da deine Antwort? Also wie, wenn du sozusagen auf einem High Level beschreiben könntest, wie sichert ihr euch intern ab, dass ihr Fehler vermeiden könnt?
Ja, also drei Antworten. Zum einen, also mittlerweile, wir haben natürlich auch, sind sehr aktiv Benchmarking, Quality Assessment, haben jetzt sozusagen noch irgendwie, können auch einen zweiten Agenten einsetzen, der nur die Ergebnisse nochmal gegenüberprüft. Das heißt, unsere Möglichkeiten, Fehler zu vermeiden, werden immer stärker, vor allem jetzt auch durch diesen ganzen Content. Also gerade wenn du jetzt über die öffentliche Verwaltung sprichst, da sind wir mit Wolters Kluwer Deutschland extrem präsent, schon contentseitig und haben da jahrzehntelange, sogar jahrhundertelange Erfahrungen mit Government. Ja? Also zum Beispiel Italien, Spanien, der komplette Regierungsapparat läuft über Wolters Kluwer. Also haben wir Datensätze wie wahrscheinlich keine andere Company zur Verfügung und können da auch den Claim aufstellen, dass wir da ein System bauen, was sozusagen belastbare Ergebnisse zutage fördert als das, was anderweitig, oder dass wir da ein sehr starkes Argument haben. Punkt Nummer eins. Dann Punkt Nummer zwei ist, gucke ich das immer aus einer verfassungsrechtlichen Brille an. Konkretes Beispiel, Kündigungsschutzklage. Wenn es schlecht läuft bei der aktuellen Überlastung der Gerichte, hänge ich fest, also durchschnittliche Litigation-Dauer in Deutschland ist unabhängig von diesem Fall jetzt wahrscheinlich 2 Jahre. So. Wenn ich jetzt das Gegenbeispiel mache und ich hätte jetzt 2 Jahre, aber ich habe es alles von Menschenhand gemacht, ja. Aber ich habe 2 Jahre und die 2-jährige Verfahrensdauer kann ja auch schon grundrechtlich mitunter problematisch werden, oder beziehungsweise vor allem, wenn es dann sogar noch länger dauert. Also ich will das jetzt nicht so pauschal sagen, das wäre juristisch fehlerhaft, aber es ist jedenfalls, glaube ich, können wir schon sagen, dass wir ein Thema haben, wenn die Gerichte so extrem überlastet sind, im Allgemeinen mit Zugang zum Recht. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann jetzt die Verfahrensdauer cutten um 50-80%, indem ich Technik einsetze, und dann nehme ich mal an, eine Fehlertoleranz von 5%, und ich wende das an auf Verfahren mit Streitwert bis zu 20.000 Euro, dann könnte ich das Argument ableiten, dass ich sage, dass es unterm Strich immer noch verfassungsrechtlich der bessere Ansatz sein mag. So, aber noch zu deinem Punkt mit, wie stelle ich denn sozusagen sicher, dass das, ich glaube, da ist noch ein ganz wichtiger Punkt zu berücksichtigen, denn was wir natürlich sicherstellen, ist, dass der Human in the Loop im Zentrum bleibt. Also das heißt, dass die Personen, ich persönlich glaube, dass, also der gesetzliche Richter, ich lese den Verfassungspassus so, dass es Mensch sein muss. Und ich glaube, dass dass es auch so bleiben soll. Ich glaube aber, dass die Person, die da halt sitzt, kann halt Technik unterstützt, sollte Technik unterstützt arbeiten können. Aber wichtig ist halt, dass der Mensch kontrolliert, aber zum Beispiel nicht, wie ich als Anwalt halt das irgendwie alles selber akribisch, mechanisch die ganzen Informationen zusammenstellt, sondern dass halt wirklich einfach nur Judgment halt abverlangt wird, also Judiz, ja, und das ist ja das, was auch der Richter am besten kann. Und das soll auch so bleiben. Aber die sozusagen das Drumherum, ja, diese Gürtelakten dabei Gericht, ja, das zum Teil Hardcopy, ja, die ich selber durchgeflogen habe. Ich habe ja Wahlstationen gemacht, Bundesverfassungsgericht, und war bei ganz vielen Gerichten. Also, dass man halt diesen ganzen Pflock an manueller Arbeit, dass man davon befreit, schneller vorgeht und den Menschen im Mittelpunkt behält, ich glaube, das wäre sozusagen wahrscheinlich der bestmögliche Ansatz, ja.
Ja, was ja auch zur Frage führt, die du bei LinkedIn angesprochen hattest, gerade bei diesem Zitat. Was ist denn der Impact auf den Arbeitsmarkt? Wie wird denn Jura in 5 Jahren aussehen? Ja, werden wir, also du hast ja selber erzählt von deiner eigenen Reise, ja, die jungen Juristen und Juristinnen werden natürlich dazu eingesetzt, genau diese Kernarbeit zu machen. Was wird da passieren? Werden wir die nicht mehr brauchen oder werden wir die trotzdem noch einstellen? Weil wir wollen ja auch erfahrene Juristen am Ende haben.
Also ich glaube erstmal, das Bild des Juristen wandelt sich, also das werden neue Skills abverlangt. Also die Person, die sich jetzt stark positionieren will, wird wahrscheinlich in der Lage sein müssen, sehr gut mit der Technik umgehen zu können. Also das gilt vor allem für die nächsten paar Jahre, bevor wir AGI haben. Also das heißt, insofern weitet sich das Kompetenzfeld, aber die Kernfähigkeiten sind fast sogar noch wichtiger, weil ich bekomme jetzt KI-generierte Drafts und muss die halt mit meinem Judiz sozusagen auswerten. Ne? Und das ist natürlich dann die intellektuelle Leistung, die den Menschen vorbehalten bleibt, weil nur der Mensch sitzt dann halt bei den streitigen Parteien und muss das Settlement vorschlagen, sozusagen nach dem Motto. Oder muss vor allem plädieren vor Gericht, ja. Insofern weitet sich das Kompetenzfeld. So zu der Marktsituation im Ganzen gibt es halt so 3 Ströme, die ganz spannend sind. Also der eine Strom ist, es gibt die These, dass es sehr viel Insourcing geben wird, also dass die Rechtsabteilungen einfach KI implementieren und dann gar nicht mehr so viel zum Anwalt eskalieren. Das mag zum Teil stimmen bei manueller, repetitiver Arbeit. Es mag zum Teil nicht stimmen, wenn wirklich Risiko im Spiel ist und Verantwortung zählt und Haftung auch. Oder auch eine gewisse Komplexität vorhanden ist. Aber die These gibt es. Also Richtung, dass wir gar nicht wie jetzt immer, also Kanzleien rüsten auf, sondern dass eigentlich die Rechtsabteilungen sind ganz spannend, weil man da das im Keim erstickt, das Problem, ja, um noch bei diesem Arztbeispiel nochmal zu bleiben. Ja. Also Outcome ist gesunde Menschen, ja. Und dann hier könnte man ja sagen, Outcome ist gar keine Rechtsprobleme, gar keine Streitigkeiten vor Gericht mehr, so nach dem Motto. Das wäre eine Perspektive, das ist theoretisch hochinteressant, in der Praxis bin ich mir nicht immer so sicher, weil oftmals auch in den Rechtsabteilungen eben natürlich auch eben dann das vonnöten ist, dass man eben, wie gesagt, Verantwortung auch externalisiert aus verschiedenen Gründen und es ist sehr schnell passieren kann, dass so ein Rechtsproblem dann doch ein bisschen komplexer ist. Aber es gibt grundsätzlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzernunternehmen bin und jeden Tag 1000 NDAs mir angucke, dann habe ich in der Vergangenheit mitunter auch noch absolut horrende Stundensätze dafür bezahlt, da wird irgendwie keine Bereitschaft jetzt mehr vorhanden sein. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, bei den Kanzleien gibt es halt so 2 Ströme. Also es gibt die einen, die Also erstmal muss man bei den Kanzleien wahrscheinlich differenzieren zwischen Marktsegment, also Big Law, Mid Market und SME. Bei Big Law sehe ich sehr viel Investitionen, dass sie sich halt extrem aufrüsten, ja, und auch extrem viel investieren, um ihre eigenen Daten und Schätzungen, ihre eigene Expertise zu veredeln in einem KI-Tool, das aber mit anderen am besten nicht, also eigentlich nicht teilen wollen, sondern das halt weiter monetarisieren wollen. Also die, das ist sozusagen die, der Big Law-Ansatz, und da fließen natürlich jetzt Millionen rein. Und was da halt ganz spannend ist in Big Law, also wenn ich jetzt eine M&A-Transaktion mache und ich gehe zu Großkanzlei A, Großkanzlei B, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass möglicherweise wird die Stundenrate vergleichbar sein und auch das sozusagen Level of Performance wird wahrscheinlich vergleichbar sein. Wenn jetzt einer von denen intensiv Technik einsetzt, zerstöre ich dieses Equilibrium und dann haben die einen extremen Vorteil, und das kann dann natürlich noch angeschärft werden, indem ich neue Geschäftsmodelle, also Fixed Fees für einzelne Pakete, Basisleistungen und so weiter anbiete. Also da passiert gerade unheimlich viel. Bei dem Mid-Market SMI, da habe ich wiederum eine leicht andere Dynamik, die zum Teil organisieren, die sich in Gruppen und Netzwerken, erreichen mitunter dann auch eine gewisse Schlagkraft, aber haben grundsätzlich nicht ganz diese Investitionsreife, sage ich jetzt mal, oder auch Fähigkeit wie so Großkanzleien. Und die explorieren dann halt auch mit anderen Tools, und sind aber insgesamt, glaube ich, doch durchaus sehr unter Druck. Ja, und da gibt es halt so ein neues Phänomen, das wird jetzt umgangssprachlich neu als Native AI Law Firm bezeichnet oder früher Alternative Legal Services Provider. Das ist halt dann, das sind hochaggressive Geschäftsmodelle, die auch auf alten, das ist ja keine neue Idee. Und im Prinzip ist es einfach nur eine Kanzlei, die mit Fixed Fees arbeitet und halt sehr sich fokussiert auf standardisierbare Arbeit. Und das ist halt jetzt auch neu möglich. Und im Moment ist es regulatorisch noch relativ schwierig aus verschiedenen Gründen. Also ich kann nicht so ohne weiteres mich über das RVG hinwegsetzen, oder ich kann auch in eine Kanzlei nicht ohne weiteres investieren wegen Fremdbesitzverbot. Also gibt es so ein paar Themen. Oder Rechtsdienstleistung hat durch einen Rechtsanwalt zu erfolgen. Also es gibt Rechtsdienstleistungsgesetz. Es gibt eine Menge von Vorgaben. Aber es gibt auch sehr kreative und allerlei sozusagen Überlegungen, wie man das auch compliant trotzdem so aufbauen kann und praktisch eine VC-funded Law Firm baut. Ja. Das hat halt angefangen jetzt in den USA mit, also Crosby hat angefangen mit Sequoia-backed, und jetzt gibt es General Legal im aktuellen Y Combinator-Batch, sind 6 Native AI Law Firms, ja, vornehmlich aus USA. So, und da ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis in Europa auch ein entsprechender Player an den Start geht, sowohl B2C als auch B2B. Und das wird dazu führen, dass es sozusagen eine neue Konkurrenz gibt, und da wird halt im Prinzip der Anwalt, der sich toolbasiert ausstattet, wird in Konkurrenz treten mit Kanzleien, die von vornherein alles vom Scratch neu durchdacht haben. Und das wird dann so ein Wettlauf werden. Ja, und da wäre zum Beispiel eine Hypothese, dass man, dass bei den Großkanzleien, dass die halt auch aufgrund dieser extremen Expertise, die sie haben, dass die defensible sich so errichten können, indem sie halt auch extrem viel jetzt investieren. Bei den kleinen Mittelständischen, die müssen sich in Netzwerken organisieren, und da wird es halt jetzt so sehr viele neue Native AI Law Firms geben, und da wird wahrscheinlich die Zahlungsbereitschaft für alles, was repetitiv ist, wird nach unten gehen. Es gibt noch abschließend eine kleine These, dass es gibt noch die These, dass es einfach auch sehr viel mehr Schrift, das produziert wird und alles mehr verrechtlicht wird, weil der Threshold, um irgendwas zu Gericht zu bringen oder zu Text zu produzieren, ist jetzt viel geringer. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe irgendeinen Claim, ja, bleiben wir mal beim Beispiel Kündigungsschutzklage, das kann ich mir, bei OpenAI kann ich mir so eine Kündigungsschutzklage mal machen. Ob ich das so machen würde, weiß ich nicht, aus verschiedenen Gründen, aber ich kann es machen. Ja, und ich kann das auch rausschicken. Und ich muss auch nicht, habe auch nicht überall die Postulationspflicht, ja, also ich muss nicht überall mit Anwalt erscheinen. Das heißt, da Und immer mehr Kunden, die ich auch habe, die kriegen halt irgendwelchen ChatGPT-generierten Drafts, ja. Und dadurch wird auch irgendwie, wird natürlich mehr Litigious gemacht. Also es wird, entsteht mehr, auch wiederum mehr eigentlich Neues, ja. Und das hat Vorteile, weil es irgendwie zugänglicher ist, aber auch Nachteile, weil halt die Gerichte noch stärker überlastet werden und da irgendwie noch eine größere Asymmetrie aufgebaut wird. Und das wiederum bekräftigt so ein bisschen die These, dass sogar noch mehr Juristen benötigt werden in Zukunft, um das wiederum insoweit auszubalancieren. Also es hat nicht nur positive Effekte. Der Gedanke wiederum aber wäre ein starkes Gegenargument gegen diese Sorge, dass der Anwaltsberuf so nicht mehr existiert, sondern es wäre ein Argument für das Gegenteil.
Ja, ich habe natürlich mit dem Hintergrund gefragt, weil meine Tochter, die möchte jetzt anfangen, Jura zu studieren, jetzt im Herbst. Also schöne Grüße an Sie schon mal. Ich glaube, das ist eins der spannendsten Felder. Es geht um viele Themen, es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um ganz viele Lebensbereiche und es ist alles sprachbasiert, also großartig eigentlich für LLMs. Victor, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in deinen Maschinenraum gewährt hast. Wir wissen, dass das bei euch gerade total hektisch zugeht, also umso mehr danke nochmal für diesen kurzen und sehr intensiven Einblick. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht alles verstanden haben, ja, das ist halt so bei Anwälten. Im Prinzip schon, aber wir fragen dann doch gerne nochmal nach. Danke, dass du dabei warst und wir werden ganz sicher nochmal drauf schauen, wie sich Libra weiterentwickelt und alles Gute für die Zukunft.
Danke auch von meiner Seite.
Vielen lieben Dank an euch. Hat mich sehr gefreut. Danke, ciao. Ciao.
It's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new collie that never falls asleep. Frog and Kristoff ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformations racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's startups finding pivots, cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep into the digital age. Dig deep, dig deep. Turn to another page where humans meet machines and the future starts today.